The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 29. Juli.
Wir wollen regieren, um das Versprechen vom Wohlstand für alle zu erneuern. Und wir wollen regieren, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stiften, vor allem da, wo er uns verloren gegangen ist. Wir brauchen dafür in vielerlei Hinsicht einen Wechsel unserer Politik. Und ein solcher Wechsel setzt Umdenken und neue Prioritäten an vielen Stellen voraus. Wir sind uns dabei der enormen Herausforderungen bewusst, vor denen Deutschland steht, international, europäisch, national und nicht zuletzt auch in Bezug auf die öffentlichen Finanzen.
So Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung. Prioritäten setzen, das ist es, was ein Klempner der Macht, wie Merz seinen Vorgänger Olaf Scholz einmal nannte, von einem Handwerksmeister des Regierens unterscheidet. Aufgabe eines Politikers ist nicht das Populäre zu tun, sondern das Richtige und es dann populär zu machen. Nun gehören Reformen hierzulande eher zu den unpopulären Dingen, weil Wohlstand erhalten zu oft mit Besitzstandwaren verwechselt wird.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Wir werden eine gewaltige gemeinsame Anstrengung unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber ich bin sicher, wir werden es erreichen.
So hat Gerhard Schröder vor 22 Jahren im Bundestag seine Agenda 2010 angekündigt. Schröder, der bis dato letzte Reformer im Bundeskanzleramt, hat mit den Hartz-Reformen das Richtige getan, nur hat seine Partei verhindert, es populär zu machen. Heute steht Deutschland erneut unter Reformdruck. Rente, Gesundheit, Pflege, den Sozialversicherungssystemen droht der Kollaps, um es mit den Worten von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger zu sagen. Was wiederum denjenigen droht, die aussprechen, was die Konsequenz daraus ist, das erlebt derzeit Katharina Reiche. Die Bundeswirtschaftsministerin hatte in einem Interview mit der FAZ gesagt, der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machten es unumgänglich, dass die Lebensarbeitszeit steigen müsse. Seitdem schlägt ihr nicht nur aus der SPD, sondern auch der eigenen Partei heftige Kritik entgegen. Dabei liegen die Lohnnebenkosten auf Rekordniveau, obwohl der Bund die Sozialversicherungssysteme jährlich mit einem dreistelligen Milliardenbetrag bezuschusst. Allein in das Rentensystem gehen rund 120 Milliarden Euro. Und die Krankenkassen sollen nun neben dem regulären Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro zusätzliche Darlehen erhalten. Doch selbst das wird wohl nicht reichen, um eine Beitragserhöhung im kommenden Jahr zu verhindern. Nun sind im Koalitionsvertrag Expertenkommissionen vereinbart worden, die Reformvorschläge erarbeiten sollen, wie die Sozialversicherungssysteme zukunftsfest und generationengerecht aufgestellt werden können. Die Idee solcher Kommissionen ist durchaus sinnvoll. Auch das hat Gerhard Schröder mit der Hartz-Kommission gezeigt. Nur muss die Idee auch in die Tat umgesetzt werden. Womit wir bei den Prioritäten wären, von denen Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung gesprochen hat. Tatsächlich hat Schwarz-Rot nun eine Expertenkommission eingesetzt, die bis Ende des Jahres ihre Arbeit abgeschlossen haben soll. Doch sind nicht etwa Rente, Gesundheit oder Pflege das Thema, sondern eine Reform der Schuldenbremse, um, ich zitiere, dauerhaft zusätzliche Investitionen in die Stärkung unseres Landes zu ermöglichen. Zitat Ende. Schnörkellos formuliert, konsumieren statt konsolidieren. Das sagt etwas über die Prioritäten dieses Regierungsbündnisses, noch mehr aber über seine Konsistenz. Das Aussetzen der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur waren das Fundament für das Koalitionsgebilde aus Union und SPD. Noch mehr Schulden sollen offenbar jetzt der Kitt sein, um dieses Gebilde aufrechtzuerhalten. Mag Olaf Scholz ein Klempner der Macht gewesen sein? Friedrich Merz schickt sich gerade an, zum Betonmischer des Status quo zu werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Jens Südekum, Ökonom und Berater des Bundesfinanzministers, erklärt seine Sicht auf den Zolldeal zwischen der EU und Donald Trump.
Also das ist schon eine ziemlich asymmetrische Einigung, eine ziemliche Schlagseite zugunsten der USA.
Anne Schwedt analysiert den Wochenstart an der Wall Street. Außerdem entführen wir Sie mit einer Pionierproduktion in die Zeit von Katharina der Großen. Und wir schauen auf eine Welt, die vom Flanieren auf Schweinsgalopp umgeschaltet hat. Die USA auf Veranlassung von Chefdealmaker Donald Trump und die EU unter Leitung von Ursula von der Leyen haben es geschafft. Seit Sonntag ist sie da, die Einigung im Ringen um die Einfuhrzölle. Statt den angedrohten 30% sind es nun 15%, die auf Waren aus der EU erhoben werden. Ausnahmen gibt es auch, zum Beispiel für Flugzeuge und kritische Rohstoffe. Donald Trump zeigt sich hochzufrieden. Ökonomen auf dieser Seite des Atlantiks eher weniger. Auch der oberste wirtschaftliche Berater von Finanzminister Lars Klingbeil, der Ökonom Jens Südekum, findet, dass die EU in diesem Deal den Kürzeren gezogen hat. Doch in den Verhandlungen mit Donald Trump, so sagte Südekum, ging es um mehr als nur um Zölle. Unser Gespräch dazu, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Südekum.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Südekum, deutsche Wirtschaftsvertreter haben den Zolldeal zwischen der EU und den USA mit folgenden Worten beschrieben. Wer mit einem Hurrikan rechnet, ist für ein Unwetter dankbar. Wie würden Sie den Deal beschreiben?
Also das Bild gefällt mir eigentlich ganz gut, das ist sehr treffend. Wenn man jetzt vergleicht, was stand zwischenzeitlich mal im Raum, da waren ja von 30% Zöllen auf alles die Rede. Da ist das, was wir jetzt seit Sonntag kennen, offensichtlich besser. Aber wenn man es vergleicht, wie war denn die Situation Ende letzten Jahres vor Trumps Amtsantritt, da ist das, was jetzt wohl kommt, eine deutliche Verschlechterung für die EU, deutlich höhere Zölle, auch im Autobereich, während die USA Erleichterungen, Zollerleichterungen bekommt und milliardenschwere Kaufzusagen. Also das ist schon eine ziemlich asymmetrische Einigung, eine ziemliche Schlagseite zugunsten der USA.
Um ein Wort der Altkanzlerin Angela Merkel zu bemühen, war dieser Deal für die EU alternativlos?
Ich würde sagen, das Verhandlungsergebnis ist wahrscheinlich realistisch, denn wie man so hört, ging es ja am Sonntag jetzt nicht nur um Zölle im engeren Sinne, sondern Trump hat alles auf den Tisch gelegt und hat mehr oder weniger auch die sicherheitspolitischen Zusagen der USA im Rahmen der NATO auch für die Ukraine mit verknüpft. Und wenn das alles so zur Disposition steht, dann muss man sich natürlich überlegen, ob dann Europa wirklich realistischerweise hätte eskalieren können, sich diesem Deal verweigern können. Und da lautet die Antwort wahrscheinlich nein.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat noch im April diesen Jahres gesagt, ich zitiere ihn jetzt, am besten machen wir alle zusammen im transatlantischen Handel Nullzölle, dann ist das Problem gelöst. Offensichtlich hat Friedrich Merz die Verhandlungsposition der EU deutlich überschätzt, oder?
Das scheint so zu sein. Ökonomisch gibt es kaum einen guten Grund für das, was Trump da macht. Ja, also es ist ja nicht so, dass er mit diesen 15% Zöllen irgendwie groß was gewinnen kann für sich und für die USA. Sondern es wird in höheren Preisen, in höherer Inflation in den USA münden. Das wird noch eine Zeit dauern, aber irgendwann wird das kommen. Von daher ist nicht ganz klar, was er mit dieser Zollpolitik eigentlich wirklich langfristig bezwecken will. Ja, da würde ich sagen, wäre diese Null-Zoll-Idee wesentlich überzeugender. Aber wenn man genauer hinschaut, auch jetzt bei dem Deal am Sonntag, gilt es ja 50% auf alles. Aber es gibt auch eine Liste, wo die USA zugestimmt hat, dass man da gegenseitig Nullzölle macht. Das sind die Güter, wo die USA einsehen, dass sie von der EU abhängig sind. Das ist zum Beispiel diese Maschinen zur Herstellung von Halbleitern, ein paar Chemikalien. Da haben wir schon diese Nullzölle. Und darauf kann man ja zumindest mal aufbauen. Also für die EU wäre die Aufgabe, diese Liste mit den Nullzöllen langfristig länger zu machen.
Jetzt hat Friedrich Merz zu dem abgeschlossenen Deal gesagt, von stabilen und planbaren Handelsbeziehungen mit Marktzugang profitieren alle diesseits wie jenseits des Atlantiks. Allerdings muss man noch mal die Frage stellen, wie stabil ist dieser Deal überhaupt? Weil er ist ja kein rechtssicheres Handelsabkommen und kann von den USA, die ja einen sehr erratischen Präsidenten haben, jederzeit wieder verändert werden. Also Stabilität bringt dieser Deal doch nicht.
Nein, Stabilität bringt er nicht. Das ist erstmal eine Momentaufnahme und eine positive Momentaufnahme in dem Sinne, als dass jetzt erstmal irgendein Abkommen wahrscheinlich abgeschlossen wird. Aber es sind auch jetzt schon noch wahnsinnig viele Fragen offen. Also zum Beispiel sagt die EU zu, 600 Milliarden in den USA zu investieren. Da frage ich mich, wie kann Frau von der Leyen das überhaupt zusagen? Ja, weil das macht ja nicht die EU, das machen europäische Unternehmen. Von daher ist völlig unklar, was das konkret bedeutet. Im Energiebereich genauso, diese 750 Milliarden Energieimporte, muss man auch schauen, wie viel war überhaupt schon sowieso abgeschlossen und kann Frau von der Leyen überhaupt solche Zusagen machen? Und das bedeutet, diese ganzen Diskussionen, die werden weitergehen in den kommenden Monaten. Und wenn Trump da wieder irgendwas nicht passt, dann kann auch wieder die nächste Zollandrohung im Raum stehen.
Mit Blick auf die Zusagen, die von der Leyen im Namen der europäischen Unternehmen sozusagen gemacht hat, droht da nicht der nächste Streit innerhalb der EU, welche Länder, welche Unternehmen diese Investitionen tätigen sollen?
Da muss zumindest aus meiner Sicht erstmal eine Art Koordinierung auch stattfinden, wenn das überhaupt ernst gemeint ist. Also wir kennen das aus der ersten Amtszeit von Trump. Da gab es schon mal so ein Handelsabkommen und da war dann davon die Rede, dass die EU sich verpflichtet, mehr Sojabohnen aus den USA zu importieren. Wo wir uns auch alle gefragt haben, das war damals Jean-Claude Juncker, wer soll das machen? Will Jean-Claude Juncker jetzt Sojabohnen kaufen? Dann war das aber nur im Prinzip eine Art Vorhersage, dass einfach sowieso wahrscheinlich mehr Sojabohnen aus den USA gekauft werden. Das hatte damals verschiedene Gründe. Und dass Juncker im Prinzip bloß gesagt hat, das wird so kommen und es dann als eine Art Zugeständnis verkauft hat in Richtung USA. Sowas könnte natürlich jetzt im Energiebereich auch passieren, dass man sagt, wir wollen ja uns jetzt endgültig mal in Europa unabhängig machen von russischer Energie. Ist ja in einigen Ländern immer noch nicht der Fall. Wir müssen also anderswoher kaufen. Wer kommt da in Frage? Ja, die USA. Wir werden also wahrscheinlich ohnehin mehr aus den USA an Gas importiert. Also können wir das auch als eine Art Zusage verkleiden. Wenn es so ist, dann gibt's wenig Gesprächsbedarf. Ja, aber es ist völlig offen, was mit diesen Summen genau gemeint ist. Gerade bei diesen 600 Milliarden Investitionen ist mir persönlich noch völlig offen, was das konkret ist, wer das machen soll und ob Frau von der Leyen solche Zusagen überhaupt geben konnte.
Wenn der Deal, wie er jetzt geschlossen worden ist, bestehen bleiben sollte, welche Auswirkungen hat er auf die deutsche Wirtschaft, die ja stark exportorientiert ist?
Glücklicherweise nicht so dramatische. Jetzt haben ja viele Ökonomen das durchsimuliert mit unseren Handelsmodellen, also was das konkret bedeutet, wenn jetzt der Deal so stattfindet fürs deutsche Bruttoinlandsprodukt und so die Vorhersage, Konsens ist so irgendwas zwischen 0,2 und 0,3% Bruttoinlandsproduktverlust. Also ist keine gute Nachricht.
Vor allem, weil wir ja alle Angst vor einem dritten Jahr mit Nullwachstum haben.
Ja. Klar, es ist keine gute Nachricht. Also es gibt ein Minus, aber glücklicherweise, das wäre jetzt mal die gute Nachricht, ist es nicht ganz so krass. Wären diese Sonderzölle für Autos bestehen geblieben, die jetzt ja glücklicherweise vom Tisch genommen wurden, mit den Sonderzöllen für Autos wäre dieser Wirtschaftskraftverlust noch wesentlich stärker gewesen. Da wären wir eher so in Richtung 0,5% oder mehr gelaufen. Insofern würde ich sagen, ist das noch halbwegs verkraftbar, was auch daran liegt, dass ja nicht nur wir Zölle zahlen, sondern alle. China hat 50%, Großbritannien hat 10, Japan hat 15, Brasilien hat auch wieder durch 50. Das heißt, alle müssen Zölle zahlen und deswegen gibt es nicht so viele Ausweichreaktionen. Also wenn nur wir 15 und der Rest der Welt 0 hätte, dann hätten wir ein massives Problem. So teilen wir uns so gesehen die Kosten mit vielen anderen.
Aber gerade mit Blick auf die deutsche Automobilindustrie, die ja lange unser Wachstumsmotor gewesen ist und die tief in der Krise steckt, sind 15% Zölle natürlich verglichen mit den 27,5%, die Trump seit April aufgerufen hat, eine Erleichterung. Aber mit dem, was vorher galt, nämlich 2,5%, ist es doch eine massive Belastung.
Es ist eine massive Belastung, absolut klar. Also es ist eine schlechte Nachricht für Europa. Es ist auch eine schlechte Nachricht für die USA selber, denn Autos werden jetzt mutmaßlich teurer werden für die amerikanischen Konsumenten. Also von diesen Zöllen hat niemand auf der Welt irgendwie gewonnen. Deswegen ist es ja auch so absurd, dass eben so etwas stattfindet auf der Weltbühne, wo überhaupt nicht klar ist, wer ist eigentlich der Gewinner von all dem, sondern Trump hat letztendlich damit gedroht, sich selber ins Knie zu schießen und tut das in gewisser Weise auch, aber hat eben den Rest der Welt dazu gebracht, sich eben auch ins Knie zu schießen.
Ich möchte unser Gespräch mit einer ganz grundsätzlichen Frage abschließen, nämlich passiert gerade in den internationalen Handelsbeziehungen, was im Geopolitischen bereits im Gange ist, nämlich dass nicht mehr die Stärke des Rechts gilt, sondern das Recht des Stärkeren. Also wenn man sich den Deal anschaut, der verstößt ja gegen das Meistbegünstigungsprinzip der Welthandelsorganisation, weil die EU den USA jetzt eine Zollfreiheit zugesteht, die sie anderen Ländern verweigert.
Richtig. Also die EU hat jetzt so gesehen, einige sagen, fast schon den Sargnagel an die WTO angelegt. Gut, das haben andere auch gemacht. Also alle Deals, die jetzt abgeschlossen wurden, auch von Großbritannien, auch von Japan, haben an dieser Klausel, der zentralen WTO-Klausel, schon gerüttelt. Aber jetzt macht die EU da eben mit und nicht, weil sie es gerne tut, sondern weil sie letztendlich kaum eine andere Wahl hatte, weil Donald Trump es eben so unter Einsatz seiner gesamten, auch vor allem militärischen Stärke, so von der EU verlangt hat. Also von daher, Donald Trump hat das System des multilateralen, regelgebundenen Welthandels beerdigt in den letzten Monaten.
Was ist die Konsequenz, die die EU nun daraus ziehen muss?
Ich glaube, die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist zu realisieren, dass man massiv in die eigene Stärke investieren muss. Militärische Stärke und wirtschaftliche Stärke. Nur dann hat man irgendeine Chance, in solchen Verhandlungen überhaupt ernst genommen zu werden. Also der Einzige, der Donald Trump die Stirn bieten konnte und eben auch nicht alles mitmachen musste, war China, weil die eben auch in der Lage waren zu sagen, okay, Zölle beantworten wir mit Exportstopps von seltenen Erden und so weiter. Und diese Sprache versteht Donald Trump. Und von daher, wenn Europa sozusagen die nächste Verhandlung antizipiert, in einer besseren Position sitzen will, dann geht das nur, wenn wir mehr Bereiche haben, wo die USA von uns abhängig ist und eben diese wirtschaftliche Stärke haben. Ein bisschen haben wir es ja, also diese angesprochene Maschinen für Halbleiter, viele andere kleinere Güter, wo die USA überhaupt kein Angebot zu Hause haben, wo sie auf Importe aus Europa angewiesen sind. Wir brauchen mehr von diesen Gütern und die müssen wichtig sein, die müssen groß sein, müssen bedeutsam sein. Dann können wir auch wirksam verhandeln. Ansonsten werden wir in Verhandlungen immer am kürzeren Ende sitzen.
Herr Südekum, ich danke Ihnen für Ihre deutlichen Worte.
Ich danke Ihnen.
Wir nehmen Sie als Pioneers mit auf die Reise. Es ist eine Reise durch das Leben einer Frau, die hinauszog, um Geschichte zu schreiben.
Grenzgänger, Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.
In unserer neuen exklusiven Podcast-Reihe geht es dieses Mal um Katharina die Große. Über ihr Leben und ihren Weg zur Macht erzählt meine Kollegin Josie Müller gemeinsam mit dem Historiker Professor Jan Kusper. Geboren wurde Katharina vor rund 300 Jahren im damals preußischen Stettin. Mit fast 15 geht sie mit ihrer Mutter nach Russland, um dort den Thronfolger zu ehelichen, den Großfürsten Peter Fjodorowitsch. Sie spricht bald Russisch, sie lernt das riesige Reich kennen, sie vernetzt sich am Hof und lässt sich ein auf Land und Leute, anders als ihr Mann. Als der den Thron besteigt, als Zar Peter III., zeigt sich, dass er als Herrscher wenig taugt. Als er dann seine Gattin auch noch verlassen will für eine andere, da greift die machtbewusste Katharina zum Äußersten und putscht ihren Gatten vom Thron.
Als Katharina klar wird, dass ihre Tage gezählt sind, setzt sie ihr Netzwerk in Bewegung.
Als dann die Arloff-Brüder zu ihr kommen und sagen, in den nächsten Tagen wird Peter III. Gegen sie vorgehen, nimmt sie das Heft des Handelns in die Hand. Und mit Hilfe der Garderegimenter lässt sie Peter III. Auf einem seiner Sommersitze festsetzen und besteigt selbst den Thron. Sie tut dies in Gardeuniform, an der Spitze der Garderegimenter zu Pferde, zieht zum Winterpalast, zeigt sich dort der schnell versammelten Menge in Begleitung der hohen Würdenträger des Reiches. Und das Interessante ist, dass Peter III. Sich eigentlich damit zufrieden gibt, jetzt vom Thron gestoßen zu sein, als wäre eine Last von ihm gefallen, nicht mehr regieren zu müssen.
Beinahe geräuschlos, ohne großen Kampf und Blutvergießen, putscht sich Katharina an die Macht. Sie ist damals 33.
Ich schritt die Reihen der Soldaten ab, von denen mehr als 14.000 versammelt waren. So wie man meiner ansichtig wurde, ertönten Freudenrufe, die das zahlreich herbeigelaufene Volk wiederholte. Und man proklamierte mich mit unbeschreiblichem Enthusiasmus zum Obersten.
Da здравствует императрица Екатерина! Виват императрица!
Peter III. Verzichtete in voller Freiheit auf die Krone und ich schickte ihn in Begleitung vernünftiger Leute unter dem Kommando Alexei Orlovs zu einem entfernt gelegenen, aber sehr angenehmen Ort, Orbscha genannt.
Von voller Freiheit zu sprechen, ist allerdings geschönt formuliert, denn Peter hat andere Vorstellungen.
Er bittet Katharina, das Land verlassen zu dürfen. Und nach Holstein, das nach wie vor sein Herzogtum ist, zurückkehren zu dürfen, um dort zu leben und zu regieren. Katharina lehnt dies ab. Als nächstes bittet Peter III. Sie in Ruhe auf irgendeinem der Landsitze mit seiner Geliebten leben zu können. Auch das lehnt Katharina ab. Und dann ist Peter III. Tot.
In dieser neuen Podcast-Folge wird der Weg von Kaiserin Katharina der Großen nachgezeichnet, wie sie das Russische Reich und Europa prägt. Eine aufgeklärte und absolutistische Herrscherin zugleich. Eine Machttaktikerin im Zarenreich, deren Politik bis in die heutige Zeit hineinwirkt, in das Denken von Wladimir Putin. Werden Sie Pionier und hören Sie die ganze Folge unserer neuen Reihe Grenzgänger auf thepioneer.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Es lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das kann uns unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York sagen. Sie hat die Wall Street fest im Blick. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Wie ist denn der Markt in die Woche gestartet?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Wall Street ist mit erstaunlich wenig Schwung in die neue Woche gestartet. Die großen Impulse blieben erstmal aus. Der S&P 500 schloss nahezu unverändert und konnte den neuen Rekord vom Handelsstart nicht bis zum Ende halten. Auch der Dow Jones lag leicht im Minus und der Nasdaq-Index, der legte um 0,3% zu und kam tatsächlich auf ein neues Allzeithoch. Obwohl es ja am Sonntag das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU mit den gesenkten Zöllen gab, blieb die Euphorie an den Märkten ehrlicherweise begrenzt. Viele Anleger werten den Deal eher als Signal für Entspannung und nicht als echten Wachstumstreiber. Im Fokus stehen jetzt vor allem eher die großen Themen der Wochen. Mehr als 150 S&P 500 Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor, darunter die Tech-Giganten Meta und Microsoft am Mittwoch, Amazon und Apple am Donnerstag. Besonders spannend wird auch, was die Konzerne über ihre KI-Strategie und Investitionen sagen. Dazu gibt es am Mittwoch auch noch die Entscheidung der Notenbank. Zwar erwarten Experten, dass die Fed den Leitzins unverändert lässt, aber alle blicken auf Hinweise zu möglichen Zinssenkungen im September. Zum Wochenausklang folgt dann auch noch der wichtige Arbeitsmarktbericht für Juli, der ja auch ein weiterer Belastungstest für die Märkte liefern könnte. Also insgesamt schlägt der Handelsdeal mit der EU keine großen Wellen. Die Anleger an der Wall Street sind gedanklich schon weiter und fokussieren sich jetzt auf die restlichen wichtigen Termine der Woche, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Vogelspinnen manchmal kleine Jungen beißen. Doch wenn ganz besonders kreative Kinder gezwickt werden, kann dabei offenbar auch Großes entstehen. Denn der Vogelspinnenbiss des kleinen John, der sich um die Jahrhundertwende im südlichen Afrika zugetragen hat, gilt heute als Grund, warum in einem der bekanntesten Fantasy-Romane der Welt auch fiese Riesenspinnen eine Rolle spielen. Aus dem Gebissenen wurde nicht Spider-Man, sondern ein Bestseller-Autor. Der kleine John wurde zu J.R.R. Tolkien. Aus seiner Feder stammt das Fantasy-Abenteuer Der kleine Hobbit. Und heute, vor mehr als 70 Jahren, am 29. Juli 1954, erschien in London der erste Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie. Nach wie vor ist sie der Goldstandard der Fantasy-Literatur. Ihr Schöpfer wurde 1892 im Oranje-Freistaat im südlichen Afrika geboren. Im Alter von 3 Jahren ging es zurück in die Heimat der Eltern nach England. Tolkiens Vater verstarb noch in Südafrika. Sein Bruder und er wuchsen bei ihrer Mutter in der lieblichen Auenlandschaft rund um das englische Birmingham auf. Eine weitere Inspiration für Tolkiens Bücher. Aus der Auenlandschaft wurde das Auenland, die Heimat der Hobbits. Der kleine John war früh fasziniert von Sprachen. Folgerichtig wurde er Linguistikprofessor. Er entwickelte sogar seine eigenen Sprachen und da er auch ein großer Fan von germanischer und nordischer Mythologie war, entstand in seinem Kopf seine eigene mystische Welt. Mittelerde, inspiriert von Midgard, dem Reich der Menschen aus der nordischen Sagenwelt. Tolkiens Mittelerde wird neben Menschen auch von Elben, Orks, Trollen, Zauberern, Drachen und natürlich von Hobbits bevölkert. Diese Hobbits waren es auch, die im gleichnamigen Roman die Welt von Mittelerde zum Leben erweckten. Das Buch entstand aus einer Gute-Nacht-Geschichte, die Tolkien seinen Kindern erzählt hatte. Später folgte dann mit Der Herr der Ringe die Fortsetzung der Geschichten aus Mittelerde. Und noch heute zieht das Epos über den ultimativen Kampf von Gut gegen Böse die Menschen in seinen Bann. Über 150 Millionen Bücher wurden in den vergangenen 70 Jahren verkauft und haben den Lesern solch poetische Weisheiten mit auf den Weg gegeben wie »Not all those who wander are lost«. Nicht jeder, der umherstreift, hat seinen Weg verloren.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Menschheit immer schneller wird. Die Geschwindigkeit unseres Lebens nimmt kontinuierlich zu, besonders spürbar in der Kommunikation. Statt Briefe zu schreiben oder Faxe zu verschicken, genügt heute eine SMS, die in Sekunden beim Empfänger landet. Informationen, die früher mühsam in Bibliotheken gesucht werden mussten, finden wir heute mit wenigen Klicks über Google. Und statt mit der Straßenkarte auf dem Beifahrersitz zu navigieren, sagt uns Siri, wo es lang geht.
Links abbiegen auf Knesebeckstraße.
In allen Bereichen des Lebens hat sich das Tempo erhöht. Selbst beim Gehen. Vor 45 Jahren war das anders. Damals schlenderten Menschen durch die Straßen der Großstädte. Heute wird eher gehetzt und gerast. Das zeigt sich in einer neuen Studie der Yale-Universität. Forscher haben das Stadttempo in New York, Boston und Philadelphia beobachtet und gefilmt und mit Videoaufnahmen aus den 70ern und 80ern verglichen. Ihr Fazit: Was einst als Ort der Begegnung galt, ist heute oft nur noch ein Durchgangsverkehr. Menschen verweilen seltener auf öffentlichen Plätzen und ihre durchschnittliche Gehgeschwindigkeit ist gestiegen. Von etwa 1,25 auf 1,41 Meter pro Sekunde. Die Leute haben es offenbar eilig. Der Forscher Carlo Ratti, der an der Studie beteiligt gewesen ist, erklärt die Ergebnisse mit der digitalisierten Welt. Denn in der ist Tempo zur Norm geworden. Es wird zügig gesucht, gefunden, geliefert. Nicht nur News und Informationen, sondern auch Menschen. Freunde, Partner, selbst verschollene Familienmitglieder. So ist die Straße, der Marktplatz, die New Yorker Hotdog-Bude längst nicht mehr der Ort, um Kontakte zu knüpfen. Und Flanieren wird eher als Zeitverlust, denn als Begegnungsmöglichkeit betrachtet. Doch eines, so sagen es die Forscher, habe sich über die Jahre nicht geändert. In der Stadt ist man meist allein unterwegs. Damals zwar langsamer als heute und Digitalisierung hin oder her. Aufs Schuhwerk kommt's an. Das wusste schon Nancy Sinatra. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Are you ready, boots? Start walking.